habe gedacht, es wird dann bestimmt ganz leer sein, nachdem gestern so voll war. Schön, euch zu sehen. Diejenigen, die zum ersten Mal an diesen Weihnachtstagen jetzt im Gottesdienst sind, genießt es. Diejenigen, die gestern schon da waren, manche auch schon vorgestern bei der Probe, vielen, vielen Dank. Noch einmal ganz herzlichen Dank allen, die sich gestern so ins Zeug gelegt haben. Ich war richtig begeistert, dass das möglich ist bei uns in der Gemeinde. Und mein Sohn war richtig stolz, dass die ganze Familie auf der Bühne war, nur ich nicht. Richtig schön. Also herzlichen Dank, es war richtig toll, dabei zu sein. Und jetzt wollen wir einfach einen Predigttext zusammen anschauen aus der Weihnachtsgeschichte. Und ich habe gedacht, wir haben gestern ja gehört, wie Jesus geboren wurde. Und heute kommt jetzt eine Geschichte, die ziemlich zeitnah an die Geburt von Jesus passiert ist. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, so seid ihr jetzt eingeladen, sie hervorzunehmen, aufzuschlagen in Matthäus 2, Vers 1 bis 11. Matthäus 2, 1 bis 11, da steht: Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jesus ist geboren. Und jetzt muss ich vielleicht ein bisschen gewisse Vorstellungen korrigieren, die wir seit Jahrzehnten, seit Kindesbeinen oder der Zeltnerweihnacht in uns haben. So die Vorstellung, dass da die Hirten sind und jetzt kommen die Weisen und treffen die Hirten. Sehr wahrscheinlich sind hier Monate oder sogar ein, zwei Jahre vergangen seit der Geburt. Denn das Kind wird hier Kind genannt und nicht mehr Säugling. Maria und Josef wohnen in einem Haus, nicht mehr in einem Stall. Wahrscheinlich haben sie irgendeinen Wohnort gefunden in Bethlehem und jetzt leben sie dort. Und jetzt heißt es da, und da kamen Weisen aus dem Morgenland. Weise Magoi, wörtlich. Schwierig zu deuten, wer das genau ist, was das genau ist. Ein Wort Magoi, das erscheint in der Bibel, im Alten Testament, so in der griechischen Übersetzung, nur im Buch Daniel. Daniel war ein Magoi. Es erscheint im Neuen Testament in Apostelgeschichte 13 für den Zauberer Magoi, den Magos Elimas. Was waren sie also? Wahrscheinlich Astrologen, Magier, Zauberer, Sterndeuter, bestimmt keine Könige. Und es waren auch nicht drei. Also steht zumindest nicht. Vielleicht waren es drei, aber es steht nicht. Es steht da keine Zahl. Und die kamen vom Morgenland, so hat das Luther übersetzt, wörtlich vom Aufgang, dort wo die Sonne aufgeht, ist der Osten. Vielleicht kamen sie von Babylon. Wie lange waren sie wohl unterwegs? Esra hat die Strecke von Babylon nach Jerusalem zurückgelegt, in Esra 7, 9, er benötigte dafür 4 Monate, heißt es. Die waren monatelang unterwegs, haben gewandert. Und jetzt kommen sie nach Jerusalem und jetzt fragen sie, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Was für ein Stern? Wurde viel spekuliert schon? War es eine ganz besondere Planetenkonstellation? Eine Supernova? Irgendein Komet? Wurden schon viele Vorschläge gemacht? Es gibt ein kleines Problem, so wissenschaftlich betrachtet, bei diesen Vorschlägen, dass die Erde sich dreht. Und dann drehen die sich für uns ja mit. Es ist ein bisschen schwierig, das zu deuten hier. Aber etwas muss ich auch noch sagen, vielleicht noch eine Korrektur, die euch schmerzt. Es steht nicht, dass der Stern vom Morgenland nach Jerusalem gewandert ist. Könnt mal schauen. Es steht nur, wir haben seinen Stern gesehen. Vielleicht haben sie den Stern gesehen und sie kannten vielleicht die Visionen von Daniel. Der hatte sie ja in Babylon. Da haben sie gedacht, okay, warum auch immer, ich weiß es nicht, gehen wir mal nach Jerusalem. Und dann heißt es, und der Stern ging von Jerusalem nach Bethlehem. Sind aber nur noch 8 Kilometer, wo der dann gewandert ist. Aber auch da verstehe ich nicht so ganz, wie man das genau lokalisieren kann. Ah, jetzt ist der Stern genau über diesem Haus so. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe hier ganz viele Fragen, wenn ich diesen Text lese. Ich frage mich, wer waren diese Magoi? Was haben sie genau gesehen? Wie ging der Stern voran? Warum brachten sie diese Geschenke? Ich habe viele Fragen und manche wissen es ja ganz genau, wie das hier ist. Ich nicht, das muss ich offen zugeben. Ich weiß nicht, ich habe hier noch ein paar Fragen. Und jetzt könnten wir ja in dieser Predigt super darüber spekulieren, wie es wirklich war. Und wir könnten die ganze Predigt uns damit beschäftigen, über das zu sprechen, was nicht so ganz klar ist. Ein Pastor einer relativ großen Gemeinde im deutschsprachigen Raum mit sehr vielen Kleingruppen in seiner Gemeinde sagte mal, wie die Kleingruppenabende im deutschsprachigen Raum oft aussehen. Vielleicht bei uns ähnlich. Er sagt, es ist oft so, man spricht miteinander, man diskutiert und irgendwann am Abend sagt jemand, aber was ich hier nicht verstehe ist. Und dann spricht man den ganzen Abend nur noch über das, was man nicht versteht. Oder was ich nicht verstehe in meinem Leben. Was ich nicht verstehe in meinem Leben. Diese theologische Aussage habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und man spricht nur über das, was man nicht versteht. Und er sagt dann, wenn das so ist, dann stoppt uns das im Glauben. Wir nur über das sprechen, was wir nicht verstehen. Ich habe hier ein Putzle dabei. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt nicht so der Oberpuzzler. Es gab mal in einem Neujahrslager jemand, der hat so ein 2.000-3.000er Putzle mitgenommen. Und dann habe ich gedacht, die Person, die da alleine putzelt, das ist noch gut, wenn ich mich zu der hinsetze. Und dann habe ich auch begonnen zu puzzeln und dann hat es mich auch gepackt. Das muss ich schon zugeben, das kann schon so einen Reiz ausüben, oder wenn man merkt, oh, es passt. Aber das Problem beim Putzeln, beim Puzzeln ist ja, man nimmt so ein Teil hervor und dann passt das nicht. Was mache ich jetzt? Ich schmeiße das ganze Putzle weg, weil das Teil passt nicht. Es passt, also das kann man nicht gebrauchen. Wisst ihr, oft gehen wir mit dem Bibellesen genauso um. Oh, das verstehe ich nicht. Ich schmeiße die ganze Bibel weg. Oh, das kann ich nicht nachvollziehen. Weg damit. Aber was macht man beim Putzle-Spielen, beim Puzzlen? Man nimmt das Teil, oh, jetzt habe ich gerade die Ecke verwischt. Gut, der passt sowieso. Was macht man, wenn das Teil nicht passt? Man legt das Teil zur Seite, bis es passt. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass ihr so die Bibel lest. Verstehe ich etwas nicht? Ich lege das Teil zur Seite. Und gehe weiter. Martin Luther soll mal gesagt haben, wenn er die Bibel nicht versteht, dann zieht er den Hut und geht weiter. Das habe ich mir angewöhnt beim Bibellesen. Ich lese etwas, ich verstehe nicht immer alles, ich ziehe den Hut und gehe weiter. Geprägt hat mich auch eine Aussage von Mark Twain. Der hat mal gesagt, nicht das, was ich verstehe, nicht das, was ich nicht verstehe, macht mir Mühe, sondern das, was ich verstehe. Mein Herr hat etwas erkannt. Das, was ich nicht verstehe, okay, zur Seite legen. Es gibt so vieles in der Bibel, das verstehen wir. Und das macht uns oft Mühe. Also wenn wir etwas nicht verstehen, das Teil zur Seite legen. Weitergehen. Denn Gott ist Gott und ich bin nur ein Mensch. Gott sagt mir das, was ich wissen muss, nicht alles, was ich wissen will. Nur, dass ihr mich richtig versteht. Wir dürfen Gott jede Frage stellen. Wir dürfen sagen, Gott, das Teil da. Warum? Wo passt das hin? Gott, warum hast du in meinem Leben? Vielleicht habt ihr jetzt gerade so die Frage, Gott, warum kann ich diese Weihnachten nicht mehr feiern mit meinem Kind? Gott, warum kann ich diese Weihnacht nicht feiern mit meinem Ehepartner? Gott, warum hast du das zugelassen in meinem Leben? Ich verstehe es nicht, dieses Teil in meinem Leben. Gott sagt, ich gebe dir eine Antwort. Später oder jetzt, aber du wirst eine Antwort bekommen. Eines Tages werden wir auf jede Frage eine Antwort haben. Ich glaube, eines Tages wird jedes Teil in unserem Leben schön hineinpassen. Und wir werden es verstehen. Aber bis dahin konzentrieren wir uns auf das, was klar ist. Denn Gott hat uns so viel zu sagen und es wäre so schade, wenn uns das, was wir noch nicht wissen, stoppen würde im Glauben. Und jetzt denke ich, dass wir hier etwas mitbekommen aus dieser Geschichte. Das können wir am Schluss verstehen, aber vielleicht wollen wir es gar nicht verstehen. Ich lese mal weiter. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Damals, zur Zeit, als Jesus geboren wurde, hatte Herodes kurz vorher seine zwei seiner Söhne umbringen lassen. Aristobul und Alexander. Warum hat er sie umbringen lassen? Er hatte Angst um seinen Thron. Könnt ihr euch vorstellen, jetzt kommen da Weise, Magoi aus dem Morgenland und fragen wild herum in Jerusalem, wo ist der neugeborene König? Wo ist der neugeborene König? Da muss jedem klar geworden sein, jetzt gibt es wieder ein Blutbad. Es gab damals in Jerusalem, glaube ich, so das Sprichwort oder jemand sagte über diese Zeit, dass es sicherer wäre, in Jerusalem ein Schwein zu sein als ein Sohn des Herodes. War natürlich ein Wortspiel. Griechisch heißt Sohn Hyos und Schwein heißt Jos. Also besser ein Jos als ein Hyos, weil Schweine waren unreine Tiere, die wurden nicht geschlachtet. Darum sicherer in der Stadt ein Schwein zu sein als ein Sohn des Herodes. Und jetzt kommen da und sagen, wo ist der neugeborene König? Es gibt ein Blutbad und so kam es dann auch. Vers 16 lesen wir, dass er alle Kinder in Bethlehem töten ließ, in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren. Herodes lässt alle Kindlein töten in Bethlehem und Umgebung. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 20 bis 30 Kindlein getötet wurden. Und jetzt stellt euch mal die Mutter vor. Stellt euch den Vater vor, das kleine Kindlein, es wird genommen und getötet. Wie schrecklich! Wie böse kann ein Mensch nur sein? So denken wir jetzt vielleicht. Wie böse kann ein Mensch nur sein? Jetzt kommt das große Problem, das mich sehr herausfordert, für mich selbst und zu predigen. Aber die Botschaft der Bibel ist, in uns allen haben wir so einen kleinen König Herodes. So einen kleinen König, der nicht kleine Kinder umbringt, da bin ich ganz sicher. Ich kenne euch gut und schätze euch da nicht so ein. Aber das ist so wie ein kleiner König in uns, der sagt, ich will nicht, dass ein anderer auf meinen Lebensthron steigt. Das zeigt sich bei uns nicht in Kindermord. Nein, nein, es zeigt sich vielleicht ganz, ganz subtil, ganz, ganz vorsichtig. Ich kenne einen Vater, die Lehrerin seiner Tochter hat ihm eine Nachricht geschrieben. Ich muss das anonymisieren. Ja, ich habe das versprochen meiner Tochter. Also jedenfalls meine Tochter. Ich habe gerade gemerkt, das ist ein bisschen komisch. Die Lehrerin schrieb mir, ihre Tochter wird sehr mit einer sehr schlechten Stimmung nach Hause kommen. Ich gedacht, okay, Frage Zoe. Wieso ist so eine schlechte Stimmung? Also ich kann mit einer sehr guten Stimmung nach Hause. Das kann so schnell drehen bei Kindern. Dann habe ich gefragt, du, warum habe ich da eine Nachricht bekommen? Dann hat sie mir gesagt, ja, die Lehrerin hat erklärt, ich muss ins Nebenzimmer mit anderen Schülern eine Gruppenarbeit machen, aber ich wollte nicht. Mir muss niemand etwas vorschreiben, was ich tun muss. Habe ich ihr gesagt, so geht es etwa 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Aber weißt du, in der Schule habe ich dann erklärt, wer da wen führt. Es ist so im Leben, es gibt Führende und Geführte und so. Und in der Schule ist das relativ klar. Ja, sie hat es dann schon verstanden. Aber ich habe so gedacht, so ein schönes Bild, oder? Sie ist so klein, das wird sich noch auswachsen. Aber irgendwie ganz tief in uns drin, so dieser Impuls, ich bin mein eigener König. Mir hat niemand etwas vorzuschreiben. Kennt ihr diesen Impuls so? Mir hat niemand etwas zu sagen. Ich muss gar nichts. So der kleine König Herodes in mir. Auf dem Thron kann nur einer sitzen. Einer von beiden muss klein beigeben. Ja, vielleicht kennen wir dieses Grundgefühl. Unsere Kultur und Erziehung lehren uns, diesen tiefen Impuls sorgfältig zu verstecken. Auch vor uns selber. Denn wir wollen als kooperativ, teamfähig, freundlich und liebevoll gelten. Aber die Bibel macht deutlich, und das ist keine schöne Botschaft, aber dass das Böse in dieser Welt letztlich aus unserem Herzen kommt. Aus unserer Ich-Bezogenheit, aus der Selbstgerechtigkeit, dem um sich selber kreisen. Der Rest der Welt soll sich um mich und meine Wünsche und Bedürfnisse drehen. Und ganz tief in uns drin haben manchmal nicht so viel Lust, Gott oder unseren Mitmenschen zu dienen. Nein, sie sollen uns dienen. Und jetzt steht die Bibel mir hier auf die Füße und dir auch. Und sie sagt, weißt du, da ist keiner, der gerecht ist, Römer 3. Keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Da ist keiner, der Gott sucht. Und du denkst, halt, Widerspruch. Es gibt doch ganz viele Menschen, die Gott suchen. Die Bibel sagt, es ist keiner, der Gott sucht. Römer 3. Den ersten Blick denken wir, da übertreibt die Bibel doch maßlos. So viele suchen doch Gott. Nein, in Wirklichkeit, so teilt uns die Bibel mit, sucht der Mensch Gott nicht. Er sucht das Gold und nicht Gott. Wir müssen da unterscheiden zwischen einem Gottsucher und einem Goldsucher. Ein Goldsucher ist jemand, der die Segnungen von Gott will. Liebe, Hilfe, Kraft, Vergebung, Glück. Und viele Menschen, die auf den ersten Blick aussehen, als würden sie Gott suchen, sind doch in Wirklichkeit nur auf der Suche nach seinen Segnungen. Und der Beweis für diese Behauptung sind die Menschen, die sich vom Glauben an Gott wieder verabschiedet haben. Weil ihr Leben nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt haben. Weil Gott ihre Gebete nicht erhört hat. Gott hat die Krankheit nicht geheilt. Die Arbeitsstelle nicht geschenkt. Die Beziehung nicht zur Ehe geführt. Obwohl man doch so sehr dafür betete. Gott, bitte mach, dass ich den heiraten kann. Gott, bitte heile du, Gott, schenk mir diese Arbeitsstelle, und Gott hat das Gebet nicht erhört. Wozu bin ich dann überhaupt noch gläubig? Bringt ja gar nichts, an Gott zu glauben, wenn er so etwas in meinem Leben zulässt. Und vielleicht kennst du das jetzt so. Gott hat Schweres zugelassen im Jahr 2023 oder auch vorher. Du hast deine Arbeitsstelle verloren, eine Krankheit bekommen, ein Unglück erlebt, einen Todesfall. Wer sich jetzt von Jesus abwendet, sobald Jesus nicht das tut, was ich möchte, der ist ein Goldsucher, aber nicht ein Gottsucher. Viele Menschen suchen nicht den wahren Gott, sondern einen Gott, der ihren Vorstellungen entspricht. Der wahre Gott ist ein Gott der Liebe, sagt uns die Bibel. Ist ein Gott, der so klein wurde, dass er in Jesus Mensch wurde, weil er uns so sehr liebt. Der wahre Gott ist ein Gott, der für uns in dieser Welt gelebt hat und für uns gestorben ist, Karfreitag, und auferstanden ist, Ostern, in den Himmel aufgefahren ist, Himmelfahrt, den Heiligen Geist geschickt hat, Pfingsten, einmal wiederkommen wird. Das ist der wahre Gott, aber dieser wahre Gott, der sich uns in der Bibel offenbart hat, ist auch der Gott, der absolut heilig ist. Und zu dem Menschen sich nicht einfach so nahen können, einfach in seine Gegenwart gehen. Ein Gott, der die Menschen sogar mit dem Tod bestraft hat, die das missachtet haben. Meine Frage an mich und an dich heute Morgen ist, glaubst du an diesen Gott, wie er sich uns in der Bibel offenbart hat? Oder glaubst du an einen Gott, der deinen Vorstellungen entspricht? Die Bibel sagt, da ist keiner, der von Geburt an, von Natur aus, den wahren Gott sucht. Wir sind von Natur aus Goldsucher. Gott muss zuerst unser Herz verwandeln, damit wir den wahren Gott suchen. Und ich bin so glücklich, dass Gott das tut. Und immer wieder tut. Unser Herz verändert, dass wir uns auf den Weg machen, wie diese Magoi, um Gott zu suchen und ihm unser Gold zu bringen und nicht das Gold zu empfangen. Das Gold zu bringen. Und jetzt finde ich ganz interessant in unserem Bibeltext, in unserer Geschichte, wie es da drei Gruppen von Personen gibt. Vers 4 heißt es, und Herodes ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Drei Gruppen. Das ist Herodes. Dieser Herodes erscheint hier in der Geschichte als der Ungläubige. Aber eigentlich war er unglaublich gläubig. Denn er hat sogar geglaubt an diese Prophetie irgendwie. Ja, ganz schrecklich. Manche bezeichnen sich als ungläubig, aber kämpfen sehr, sehr stark gegen den Glauben. Sehr stark gegen Jesus. Und ich frage mich manchmal, warum, wenn es doch nicht wahr ist. Eine andere Personengruppe sind die Schriftgelehrten. Die kennen die Bibel in- und auswendig. Die wissen alles im Alten Testament und darum wissen sie Micha 5,1, Bethlehem. Völlig klar. Diese Schriftgelehrten wissen alles, aber sie zeigen keinen Glauben. Sie tun nichts. Und dann gibt es die Magoi. Wie gesagt, keine Ahnung, was das genau waren, vielleicht Astrologen. Jedenfalls erscheinen sie eher als abergläubisch, denn als rechtgläubig. Aber sie haben irgendeine Erkenntnis, vielleicht vom Propheten Daniel, von seinen Visionen. Sie sehen einen Stern, sie erkennen etwas und sie gehen, sie tun, sie beten Jesus an. Sie leben nach der Erkenntnis, die sie haben und nicht nach dem, was sie nicht haben. Was sagt Jesus über diejenigen, die zwar wissen, was er sagt, aber es nicht tun? In der Vorbereitung bin ich noch auf ein Beispiel meiner Kinder gestoßen. Ich möchte meine Tochter noch in einem besseren Licht erscheinen lassen. Über 4 Jahre her, sie war damals 2 und Ben war 4. Und dann sagt Ben zu seiner Schwester, du bist ein Dummkopf. Und dann sagt Zoe, nein, ich bin kein Dummkopf. Der, der sein Haus auf Sand baut, ist ein Dummkopf. Adonia Hörspiel-CD. Genau das ist, oder? Jesus sagt in Matthäus 7, 26, wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Lieber wenig wissen und tun, als viel wissen und nicht tun. Manche Gläubige wissen extrem viel. Wir kennen alles, was in der Bibel steht. Wir wissen alles ganz genau. Aber lass es mich mal direkt sagen. ihr Leben stinkt zum Himmel. Sie wissen so viel, sie können die Bibel, können die um die Ohren schlagen. Bam, bam. Aber da ist kein Wohlgeruch fürs Evangelium. Man weiß so viel. Und dann gibt es andere, die wissen auch unglaublich viel und haben so einen Kopf. Und sie passen in keine Gemeinde mehr hinein. Der Kopf ist so riesig und die Tür ist einfach schmal. Das geht nicht in dieser Gemeinde und das geht nicht und das geht nicht. Ich weiß es unglaublich viel besser. Und dann gibt es andere, die wissen ganz wenig, sind erst vor kurzem zum Glauben gekommen. Und sie tun einfach. Ich glaube, Gott wird uns einmal nicht beurteilen nach dem, was wir nicht wussten, sondern nach dem, was wir wussten. Lieber wenig wissen und tun, als viel wissen und nicht tun. Und so gehen diese Magoi, diese Sterndeuter, sie handeln gemäß ihrer Erkenntnis, ihrem Glauben und sie beteten Jesus an. Und sie fielen sofort Jesus nieder. Sie brachten damit zum Ausdruck, Jesus, du bist unser König. Wir verehren dich. Wir tun, was du von uns willst. Das ist Anbetung. Anbetung heißt, ich spreche jemandem oder irgendetwas in meinem Leben den größten Wert zu. Mit ganzem Herzen. Ich sage damit, du bist das Wertvollste für mich. Jeder von uns hat jemand oder etwas, das er anbetet. Irgendetwas, worüber wir ständig nachdenken. Irgendetwas, wofür wir unser letztes Hemd geben würden. Irgendetwas, was uns bestimmt, das kann eine Person sein, vielleicht ist das ein Freund. Das kann ein Gegenstand sein, vielleicht ist das das Auto. Es kann ein Hobby sein, vielleicht ist es Fußball. Es kann unser Ruf sein, unser Erfolg, unsere Macht. Grundsätzlich stehen wir alle immer wieder so in diesem Konflikt, wen oder was bete ich an? Gott oder irgendetwas anderes? Und ich gebe offen zu heute Morgen, ich kenne diesen Konflikt sehr, sehr gut. Immer wieder so meldet sich mein Herz. Und wenn ich so an dieses Jahr denke, dann kommt mir schon auch der ein oder andere Moment in den Sinn, da fühlte ich mich übergangen. Nicht wertgeschätzt, vielleicht kennst du das auch. Vielleicht auch so den Gedanken, so darf man doch mit mir nicht umgehen. Warum haben andere und ich nicht? Eigentlich ist das alles Ausdruck von unserem Stolz. Ich möchte gerne auf meinem Thron sitzen. Oder ich kenne auch die Entscheidung, will ich Gott oder seine Segnungen? Kenne ich auch ganz gut. Ich bin sehr oft ein Goldsucher und nicht ein Gottsucher. So schnell, so Gott hat doch so zu sein, wie ich ihn mir vorstelle. Wie ich ihn mir wünsche. Und dann bin ich enttäuscht, wenn Gott nicht. Und da muss ich entscheiden, wer sitzt bei mir auf dem Thron? Jesus oder ich selbst? Ich habe gemerkt für mich, mir hilft es, immer wieder eine Entscheidung ganz öffentlich oder für mich ganz klar zu treffen. Jesus, du sollst König sein in meinem Leben. Und mir hilft dabei, wenn ich Gott anbete. Gott ganz bewusst anbete, das heißt, ich verehre ihn für das, wie er ist. Nicht das, was er tut. Anbetung ist das, wie er ist. Danken tun wir für das, was er tut. Anbetend für wie er ist. Und wenn mein Leben, wenn ich merke, dass es nur noch aus Bitten besteht, ich in meinen Gebetszeiten nur immer bitte und bitte und bitte, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass ich wieder selbst mein König bin. Dass es nur um mich geht und um Segnungen für mich. Aber ich muss immer wieder die Entscheidung treffen, ich will Gott anbeten. Und da helfen mir auch Lobpreiszeiten hier in der Gemeinde, im Gottesdienst. Ich einfach so vorne, so mit euch zusammen aufstehen darf und dann singen wir höher oder wie auch immer, sagen, ich bete dich an, du bist mein König. Und jetzt zum Schluss darf ich noch das Schönste überhaupt predigen. War ein bisschen herausfordernd bis jetzt. aber das Schönste kommt zum Schluss. Vers 11. Vers 10. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Sie freuten sich mit einer Mega-Freude. Steht wieder Mega hier im Griechischen. Mit einer großen Freude, und das ist ja so typisch für die Weihnachtsgeschichte. Die Hirten haben sich so gefreut. Und auch hier die Weisen und überhaupt, wenn Menschen Gott begegnen, dann kommt eine riesige Freude in ihr Leben. Und das ist, ich sag's mal, in meinen Worten, das ist vielleicht das Geheimnis des Evangeliums. Dass wer den wahren Gott sucht, der findet den wahren Gott und bekommt das Gold dazu. Wer den wahren Gott sucht und den wahren Gott anbetet, erhält auch noch die Segnungen. Die Liebe, Hilfe, Kraft, Vergebung, auch Gebetserhörungen, Glück und so weiter. Wer Gott von ganzem Herzen anbetet, erlebt die größtmögliche Freude. Und darum so mein Wunsch für heute, für Weihnachten, für nächstes Jahr, für unser Leben. Lasst uns zusammen zur Krippe gehen oder eben ins Haus oder wo auch immer wir uns das vorstellen. Lasst uns zusammen zu Jesus gehen und sagen, Jesus, Gold habe ich nicht, auch nicht Weihrauch, kein Myrrhe, aber ich möchte dir mein Leben geben. Lasst uns beten. Jesus, vielen Dank, dürfen wir Weihnachten feiern. Du kamst auf die Erde. Vielen Dank für dieses Geschenk, dieses größte Geschenk. Und ich danke dir, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist, auferstanden bist. Und ich bitte dich jetzt für mich und für uns, dass wir uns aufmachen, uns dir hingeben, sagen, Jesus, Gold haben wir nicht, Weihrauch und Myrrhe auch nicht, aber wir wollen dir unser Leben geben. Und auch wenn wir nicht alles verstehen in der Bibel, wenn es vielleicht ein Teil gibt im Moment in unserem Puzzle, das wir nicht verstehen, so hilf uns, das zur Seite zu legen. Zu sagen, du bist Gott, dich bete ich an, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Amen.